Also mal kurze Info an die ZuhörerInnen. Falls Sie jetzt am Auto sind, am Steuer sind und das gemütlich auf der Fahrt zu hören, bitte nicht die Augen schließen. Mitatmen ist aber möglich. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich mal so auf dem Stuhl relativ weit vorne setzen, weil die Wissenschaft sagt, wir nutzen nur rund so 40-50% der Lungenkapazität.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast für alle, die zwischen 1955 und 1970 geboren sind, also Babyboomer. Ich bin Stefan und bin natürlich auch Boomer. Hier geht es meistens um die Themen unserer Generation, diesmal aber um ein generationsübergreifendes Thema, denn atmen müssen wir alle. Und mein heutiger Gast hat ein, ja, ich spiele mal mit dem Wort atemberaubend gutes Buch zu diesem Thema geschrieben. Ganz herzlich willkommen, Christoph Klaas.
Ja, ganz herzlichen Dank, Stefan. Freue mich sehr, hier mit dir zu sprechen.
Ich beginne mal mit einem Zitat aus deinem Buch. Vor 20 Jahren lernte ich Christoph Klaaser kennen. Über meine Atmung hatte ich mir bisher wenig Gedanken gemacht. Sie funktionierte einfach, lief nebenbei selbstständig ab. Christoph hat mich in die verschiedenen Atemtechniken eingeführt. Ich absolvierte seine Trainings zur Atemtechnik und war anfangs skeptisch, aber sehr bald merkte ich, wie sich meine Stimmung und mein Energielevel erhöhte. Ja, meine Lebensfreude steigerte sich durch meine bewusste Atmung. Christoph, wie geht's dir, wenn du diese Zeilen hörst?
Es berührt mich, es macht mich auch ein bisschen nostalgisch und traurig, denn es handelt sich um Christoph Daum, unser gemeinsamer Freund, Bekannter, der ja leider im letzten Jahr verstorben ist und den ich doch ein gutes Stück des Lebensweges begleiten durfte. Und den ich als viel, viel tief schürfender erlebt habe, als man es von außen je denken konnte. Ich habe ihn natürlich als Fußballtrainer kennengelernt und dann als Mensch richtig lieben und schätzen gelernt.
Ja. Er hat dieses Vorwort geschrieben, ja, als er schon sehr schwer krank, ja, war, und ja, aus jeder Zeile spricht die, ja, Wertschätzung, ja, für dich. Ihr beiden Christophs hättet euch ja auch anders treffen können, ja, beim Fußball zum, ja, Beispiel. Ihr teilt diese Leidenschaft. Kannst du mal kurz deinen Teil der Story?
Du, wir haben uns tatsächlich im Fahrstuhl in einem Berliner, wir sind ja heute auch in Berlin, Hotel kennengelernt, vor einem großen Fußballspiel. Und ich habe ihn angesprochen, weil ich damals eine Konferenz bei der FIFA organisiert habe zum Thema Ethik und Führung im Sport. Viele sagen, passt nicht zusammen, FIFA, Ethik, Sport. Gut, er ist dann als Sprecher dazugekommen und bald habe ich gemerkt eben, dass da eine unglaubliche Tiefe ist und er hat sich für die Atemtechniken auch interessiert. Ich habe sie ihm vermittelt. Mhm. Und später sind wir beispielsweise auch zusammen nach Indien gereist, ein Land, das mich sehr beschenkt hat mit Tiefe, eben mit diesem yogischen Wissen, was ja eben auch Sri Ravi Shankar für mich so vertritt. Und das Spannende, wir haben dann da an einer Universität gemeinsam ein Team trainiert, ein Fußballteam trainiert. Er natürlich als Chefcoach, mhm, ich als ein Assistent, ja, also es war um 6 Uhr früh auf einer Universität, der Sri Sri University. Er hat mich geschickt zum Torwart. Ich sollte den Torwart dann einspielen. Und ich habe gesehen, auf dem Fußballplatz war ein anderer Mensch. Ja. Also es spielte für ihn keine Rolle, ob wir jetzt Champions League spielen oder ob wir ein paar Studenten irgendwie um 6 Uhr früh bespaßen. Es galt voller Einsatz, volle Konzentration, volle Präsenz.
Was ist deine Superpower, mit dem du so einen Power-Typ wie Christoph Daum so beeindrucken kannst?
Ja, ich glaube, die Superpower liegt in jedem von uns, in dir und mir, in jedem der Zuhörer auch. Ich glaube, wir sind ein Powerhouse. Jetzt heute hat es in Berlin nicht gerade besonders viel Sonne geschienen, aber die Sonne ist ja immer da, Stefan. Ne? Und ich glaube auch in uns, diese Superpower, die ist immer da. Manchmal haben wir da keinen Zugang zu. Und ich habe viele Menschen auch getroffen, die auf dem Lebensweg mal so innerlich, also emotional verwundet wurden. Klar, das ist mir auch immer widerfahren. Und die dann sagen, ganz tief in mir drin, da ist Schmerz. Aber ich glaube, noch tiefer drin, da ist eben Liebe, da ist Kraft, da ist Freude. Und die Frage ist nur, wie komme ich damit in Berührung? Und der Atem kann uns da eben helfen, denn der Atem ist die Verbindung von dieser äußeren Welt. Wir atmen ja ein, ja, Sauerstoff in uns hinein, zu der inneren Welt.
Du hast schon erwähnt, ihr wart in Indien, ihr, ja, wart in der yogischen Schule. Ja. Das ist für jemand, der aus der Schweiz kommt, aus Basel, genau gesagt, wo du herkommst und auch eine Fußballkarriere gestartet, ja, hast, um diese kleine Geschichte mal rund zu machen. nicht selbstverständlich, dass man dann in Indien atmet.
Das stimmt.
Was geschah zwischen Basel und Indien? In Kürze.
In Kürze. Genau, meine Fußballkarriere muss ich abbrechen, weil ich einen Unfall hatte. Und ein bisschen später ergab es sich, dass meine beste Freundin in der Schule, sie war Inderin, und ich war immer wieder nach Hause eingeladen, habe da schon die indische Cuisine kennengelernt, schätzen gelernt, kann ich sagen. Und eines Tages sagt sie mir, du Christoph, morgen ganz komisch, ich muss so aus meinem Kinderzimmer ausziehen, beim Bruder schlafen, weil es kommt ein Gast, ein Yogi. Und das ist ja 35 Jahre her, ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit dazu googeln, gab es ja noch nicht. Ich habe gefragt, was ist ein Yogi? Und sie hat keine Ahnung. Das war der junge Sri Sri Ravi Shankar, damals ja eben noch so Anfang 30. Und ihre Mutter war tatsächlich in der Schweiz. Es war ein kleines Dorf, wo ich aufgewachsen bin, im ländlichen Teil der Schweiz. War die einzige Seminarleiterin von der Art of Living, also von Sri Sri Ravi Shankar, ausgebildet. Und so ist das in mein Leben quasi getreten. Ich habe dann eine kleine Technik mal erlernt, gemerkt, dass das sofort eine Auswirkung hatte auf meine körperliche, sagen wir mal, Leistungsfähigkeit, und dann die enorme Kraft des Atems eben kennengelernt.
Man kann bei Wikipedia nachlesen, Sri Sri Ravi Shankar kennen 500 Millionen Menschen, aber es gibt ja noch mehr auf der Erde für die, die ihn nicht kennen. Kannst du ihn... näher bringen?
Ja, Yogi, Friedensstifter, jemand, der eben aus dieser Tradition kommt, der schon sehr früh in seiner Jugend, wo ich Fußball gespielt habe, meditiert hat. Also seine Eltern, die ich auch kennenlernen durfte, die nicht mehr leben, haben oft erzählt, dass er schon mit 4, 5 Jahren schon eben sich hingesetzt hat zum Meditieren. Das war so irgendwie in ihm drin. Hat dann normal auch Schule gemacht, aber immer eben auch diese vedische Kultur auch stark gelebt. Und relativ bald schon mit 20 gesagt, du, ich werde, glaube ich, mal um die Welt reisen, Leute warten auf mich, und eben die Art of Living gegründet, die es jetzt in 180 Ländern der Welt gibt. Und seine Wege haben auch immer wieder nach Deutschland, in die Schweiz geführt. Mittlerweile spricht er zum Beispiel regelmäßig am World Economic Forum, im Europäischen Parlament, auf den großen Bühnen der Welt.
Bei der UN war
bei der UN
Tag.
Ja, ganz genau. Ja.
Der Meditation.
Genau, da war er der Keynote-Speaker schlechthin im Headquarter der Vereinten Nationen. Und ich glaube, was ihn auszeichnet, schon damals auf dem Boden in der Schweiz hat er geschlafen, also sehr einfach, ne? Bis heute schläft er auf dem Boden. Finde ich auch sehr bescheiden und lebensnah, sehr fröhlich und sehr, sehr tief. Und verbindet halt einerseits eben das Vermitteln des Yogas auch mit vielen sozialen Projekten.
Und du bist als junger Mann, du hast gesagt vor 35 Jahren, du klingst sehr jung von der Stimme und normalerweise spielt Alter keine Rolle, aber vielleicht in diesem Podcast doch gelegentlich. Willst du mal andeuten?
Also ich kann mich outen, ich habe knapp nicht in die Babyboomer geschafft.
Na gut.
72 geboren.
Das kann nicht jeder schaffen.
Ja.
Du hast Sri Sri Ravi Shankar als junger Mensch in der Schweiz kennengelernt und bist quasi sein Spüler geworden über all die Jahre. Und wenn dich heute jemand fragt, so das berühmte Gespräch an der Bar, was machst du eigentlich so beruflich? Ja. Was sagst du dann?
Ja, dann erzähle ich schon, dass ich CEO des Thielex-Institutes bin. Transformational Leadership for Excellence, also Führung durch Inspiration. Inspiration kommt ja vom lateinischen inspirare, einatmen. Atem einhauchen. Genau, das hat mich einfach gepackt. Ich war ja dann 97 in Indien und habe da auch, durfte mit Sri Sri Ravi Shankar durch Indien reisen, was sehr spannend war, bin ein halbes Jahr geblieben und bin auch da, habe die Ausbildung zum Seminarleiter gemacht und habe dann relativ bald, wo ich zurückgekommen bin, gemerkt, was mir Spaß macht, ist diese Techniken im beruflichen Kontext, im kompetitiven Kontext von Führungskräften, Mitarbeiterschulungen zu vermitteln. Ich finde, das ist ein unglaublich spannender Kontrast auch, ne? Also professionelles Setting, harte Bandagen und dann dieser Weg nach innen. Und mein erstes Seminar, das ich in dieser Form vermittelt habe, das war 2001 in Saudi-Arabien für die Citigroup. Und da habe ich gemerkt, ich bin angekommen. Das war, ehrlich gesagt, zum ersten Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wirklich was, etwas ist anstrengungslos, außer Fußball spielen. Sonst war ich oft wirklich so ein bisschen verloren.
Du schreibst auch über diese Dinge in deinem Buch, das wir jetzt mal ansprechen müssen,
Ja.
das den Titel hat Atmen, der Schlüssel zur erfolgreichen und gesunden Führung. Aber in dem Buch ganz weit vorne steht auch, es geht nicht nur um Führung
Ja.
im klassischen Sinne,
Ja.
der berühmte Vorgesetzte oder die berühmte Vorgesetzte, sondern auch um Selbstführung.
Ja.
Jeder Mensch muss sich erstmal selbst führen. Und die Zauberkraft, von der du sprichst und die du erlernt hast, also Techniken,
Ja.
vielleicht sollte man es eher Techniken nennen und aus dem Zauberraum rausnehmen,
Ja.
Ne, da steckt eine jahrtausendealte
Ja.
vedische Tradition, indische
Ja.
Tradition hinter. Wie kommst du als Europäer damit zurecht, sage ich
Ja,
mal? Also
ja,
wie
ja.
bist du reingekommen und
Ja.
kannst du es weitergeben?
Das Ding ist ja, was ich, Stefan, so spannend finde, weißt du, jeder, ich habe ja heute hier an der Universität einen Vortrag gehalten, jeder fragt den anderen auch an der Uni, hast du gut geschlafen, hast du gut gegessen und so. Aber wir fragen uns nicht, wie ist dein Atem heute? Klar, es wäre eine merkwürdige Frage, aber was ich mal mit sagen will, als Energiequelle noch wichtiger als alles andere ist ja der Atem. Atem ist Leben. Und ich glaube, es ist wie so der Prophet, der nichts zählt im eigenen Lande. Das ist so nah an uns dran, es ist eine autonome Funktion. Irgendwie würdigen wir es nicht genug. Und ich habe halt auch mit großem Erstaunen festgestellt, wo ich diese Technik erlernt habe, was es mit mir macht. Ne? Und heute wissen wir, der Atem kann uns helfen, ins Jetzt zu kommen. Ja, weil ne, Stress bedeutet ja oft ein Geist, der in der Zukunft ist, in der Vergangenheit ist, wo ich irgendwie auch nicht den Weg finde, wieder ins Jetzt zu kommen. Stell dir vor, eine schlaflose Nacht, wo die Gedanken kreisen. Je mehr ich schlafen muss, desto weniger passiert. Und der Atem findet ja immer im Jetzt statt. Und wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Atem lenke, dann kommt der Geist auch mal im Jetzt an. Und im Jetzt, ja, da bin ich leistungsfähiger, da bin ich empfänglicher, empathischer, näher am Mitmenschen dran, weil wenn ich gestresst bin, dann kann ich auch nicht wirklich auf andere eingehen und ich bin auch performanter. Und wie du sagst, ich glaube schon, dass Selbstführung absolute Voraussetzung ist, um an die Leistungsfähigkeit zu kommen, aber eben auch um in Beziehung zu treten. Und darüber hinaus, Stefan, ist das Spannende, ist ja auch für Führungskräfte gerade noch viel wichtiger, als was jemand sagt, ist, was er tut, also die Vorbildfunktion der Führungskraft. Und wenn wir Führungskräfte haben, die mit sich selbst im Reinen sind, dann geht es auch den Mitarbeitern besser.
Jetzt müssen wir den Bogen hinkriegen zwischen dem normalen, selbstverständlichen, normalerweise nicht mal bewussten Atmen und dem, was es mit Führen, das eigene Leben führen oder andere Menschen führen, zu tun hat. Wir können jetzt keine Kulturgeschichte des Atmens hier machen in dem Podcast, aber ich habe bei der Vorbereitung auch gelesen, Psyche zum Beispiel im Griechischen bedeutet Atmen. Atem, wir haben es schon mal angesprochen, im Lateinischen inspirare, Inspiration, da steckt Atem drin. Also es wird schon Jahrtausende lang darüber nachgedacht, aber überwiegend nicht in Europa. Wie erlebst du das, wenn du jetzt Menschen in Mitteleuropa diese Techniken näher bringst? Ist das erstmal eine kulturelle Hürde oder wie gehen die damit um?
Das war vor allen Dingen eine kulturelle Hürde. Also wo ich angefangen habe vor 25 Jahren, Stefan, war das wirklich oft noch so große Augen. Also das erste Seminar, noch bevor Saudi-Arabien, was ich mal so testweise gemacht hatte, war, ich habe ja ursprünglich eine Bank, kaufmännische Lehre gemacht. Und dann habe ich meinen früheren Chef damals wieder getroffen auf der Straße, sagt, was machst du? Ja, ich unterrichte Atemtechnik. Ja, das brauchen meine Leute. Und ich so völlig unvorbereitet, da hat er die ganze Schalterhalle mal leergeräumt, seinen ganzen Mitarbeiter eingeladen, 200, 300 Leute. Und ich lege da los und am Schluss, einige wollten mich quasi umarmen und haben groß angeschaut, super, und andere, denen war es peinlich. Ne? Die haben sich gedacht, der Christoph, der hat es komplett irgendwie, der hat die nicht mehr ganz dicht. Heute ist es anders, denn Achtsamkeit ist ein stehender Begriff, Mindfulness ist geworden. Und ich glaube auch, dadurch, dass das Leben so schnell geworden ist, dass wir alle so rast- und ruhelos sind, sehen wir uns nach dem Gegenpol. Wir brauchen es richtig gehend.
Naja, bin ich ganz bei dir. Also ich habe das, habe ja auch eine Selbsterfahrung in diese Richtung plötzlich hinter mir, als nachdem wir uns begegnet sind, bin ich dann auch Sri Sri Ravi Shankar begegnet und mache diese Atemtechnik, die du in deinem Buch komprimiert da willst und im Übrigen auch sehr spannend, du brichst es runter auf 12 Minuten. Und machen wir jetzt mal einen kleinen Teaser. Diese Episode wird nicht zu Ende gehen,
Ja.
ohne dass wir hier also live geatmet haben. Das machen wir
Jawohl.
sowieso,
Jawohl.
aber auch systematisch,
Ja.
indem du aus der Theorie in etwas Praktisches übergehst. Auf 12 Minuten runtergebrochen.
Ja.
Worin liegt dort sozusagen die Kraft, das
Ja.
so zu komprimieren?
Das Ding ist, unser Nervensystem braucht gar nicht so viel, um stimuliert zu werden. Ja, und wenn ich, das sagt die Wissenschaft, wenn ich so 10, 12 Minuten pro Tag in diese Entspannung gehe, dann erinnert das unser Nervensystem und ich kann wirklich eine sehr, sehr gute, nachhaltige Wirkung entfalten. Und das ist wirkungsvoller, als wenn ich sage, am Wochenende mache ich mal 2 Stunden en bloc, ne, am Stück. Also regelmäßige Stimuli sind ganz, ganz entscheidend. Und zu Beginn wird man merken, dass man während den Übungen ein bisschen danach einen Effekt hat, aber wenn man das ein paar Wochen praktiziert, wird man merken, während dem gesamten Tag bin ich auf einem anderen Level.
Dieses auf 12 Minuten komprimierte Training ist hochattraktiv, faszinierend für viele Menschen, die viel Verantwortung und wenig Zeit haben. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Beispiele andeuten oder nennen, Branchen, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und gearbeitet hast.
Ja, also wir haben beispielsweise die Tennis-Nachwuchsnationalmannschaft trainiert in der Schweiz. Heinz Günther, der Coach war von Steffi Graf, an der Spitze, der sich hat auch ausbilden lassen bei uns als Tilex-Trainer. Total spannend, diese Sportler dann in der Entwicklung zu sehen. Und das Spannende ist ja einerseits so off the pitch quasi das zu trainieren, aber dann auch im Wettkampf das zu nutzen. Wir haben etliche Fußballmannschaften unterstützt, Fußballtrainer unterstützt und ja, viele CEOs, Geschäftsführer dieser Welt, inklusive Premierministern. Und ich hatte wirklich das Vergnügen, ihn jetzt und Privilegien in über 50 Ländern der Welt zu unterrichten, in Top-Unternehmen wie Microsoft oder Google und da einfach auch immer wieder diese Unternehmenskulturen kennenzulernen, mit Menschen zusammenarbeiten, die halt wirklich so versuchen jeden Tag so das Beste aus sich und ihren Teams rauszuholen. Und was ich schon merke, nicht alle machen Atemübungen, aber ich glaube wirklich, Menschen, die nachhaltig Freude am Leben haben, auch erfolgreich sind, die haben schon einen Weg gefunden, um immer wieder zu sich selbst zurückzukehren. Ja, ob das durch Sport ist, durch Begegnungen, durch Atemtechniken, was da auch hilft.
Das Spirituelle,
Ja.
das in vielen Formen gesucht und praktiziert wird, steckt ja hier auch tatsächlich im Wort drin. Was macht denn meisterliches Atem aus? Kannst
Ja.
du das beschreiben?
Also ich denke, das Wichtigste an der Atemtechnik ist das regelmäßige Praktizieren. Und das ist auch, was ich immer wieder merke, das große Hindernis. Ne? Weißt du, heute, wir leben ja in einer Wissensgesellschaft. Du glückst im Internet, hast fast schon zu viele Techniken, weiß nicht, welche ist besser.
Genau.
Regelmäßig praktizieren, das ist eine große Herausforderung. Und dann würde ich sagen, ist wichtig, dass Techniken einerseits den Parasympathikus aktivieren, uns in die Ruhe bringen, aber auch den Sympathikus uns stimulieren. Und die Sky-Atemtechnik, die ich ja wirklich jeden Tag praktiziere seit 30 Jahren, die sorgt eben auch für eine emotionale Balance. Ja.
So, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir
Ja.
tun, was wir bisher theoretisch besprochen haben, nämlich
Ja.
eine richtige Atemübung machen.
Ja.
Christoph, bist du dafür bereit?
Gerne. Also mal kurze Info an die ZuhörerInnen. Falls Sie jetzt am Auto sind, am Steuer sind und das gemütlich auf der Fahrt zu hören, bitte nicht die Augen schließen. Mitatmen ist aber möglich. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass Sie sich mal so auf dem Stuhl relativ weit vorne setzen, weil die Wissenschaft sagt, wir nutzen nur rund so 40, 50% der Lungenkapazität. Wir bewegen uns zu wenig. Ja? Und dann könnte man mal, auch bitte das nicht, wenn am Steuer sitzend machen, alle anderen schon, eine Hand auf den Bauch legen und die andere auf die Brust. Und dann einfach mal die Augen schließen. Weil wenn wir die Augen schließen, dann können wir oft viel besser wahrnehmen, was in uns geschieht. Und dann atmen wir mal lang und tief ein. Und durch die Nase wieder aus. Und mit dem nächsten Einatmen atme mal in den Bauch. Bauch dehnt sich ein bisschen aus. Und atme aus. Bauch zieht sich zusammen. Und atme wieder ein in den Bauch. Bauch dehnt sich aus. Und atme aus, Bauch zieht sich zusammen. Und atme ein paar Mal lang und tief in die Gegend des Bauches. Ganz ohne Anstrengung, das ist wichtig. Dann atme wieder ein in den Bauch und weiter bis in den Brustbereich. Und dann atme aus, zuerst Bauch und dann die Brust. Atme ein, Bauch, dann die Brust. Ausatmen, Bauch und Brust, wie eine Welle. Und mach das ganz anstrengungslos. Einfach ein- und ausatmen, lang und tief. Einatmen in Bauch, dann Brust. Und ausatmen, Bauch und wieder Brust. Lange, tiefe Atemzüge ein und aus. Und atme nochmal lang und tief ein. Und aus. Dann entspann dich. Du kannst die Augen geschlossen behalten und leg mal die Hände auf die Oberschenkel. Handinnenflächen zeigen nach oben. Und beobachte die Empfindungen im Körper. Entspann dich. Und atme lang, tief ein. Und aus, entspann dich. Und werd dir gewahr, dass du jetzt in diesem Augenblick nichts tun musst. Lass los. Und dann kannst du langsam und allmählich die Augen wieder öffnen. Und willkommen zurück.
Diese Episode wird mir in Erinnerung bleiben, ganz sicher, weil Stille ja gar nicht geht.
Ja.
Ne? Im Hörfunk schrecken alle sofort auf.
Ja.
2 Sekunden Stille.
Ja.
Es muss ein technischer Fehler sein, dann werden die Techniker nervös.
Und ja.
Ich habe das jetzt auch gemerkt in dieser Situation. Ich habe die Augen zugemacht, ich bin dir gefolgt.
Ja.
Ich habe zwischendurch die Augen aufgemacht und habe gesehen, dass du deine eigenen Anleitungen lebst und auch mitmachst. Kannst du das immer situativ in jeder Situation oder braucht es eine Voraussetzung?
Also einerseits glaube ich, ist es in jeder Situation möglich. Es hängt sehr von meinem eigenen Zustand ab. Andererseits glaube ich schon, dass die Offenheit, ich würde fast schon sagen, die Präsenz, vielleicht so ein bisschen auch so die Bereitschaft, die Hingabe des Zuhörenden auch ganz entscheidend ist, damit das überhaupt funktioniert. Also ich kann vielleicht eine interessante Episode erzählen. Ich war tatsächlich eben ganz zu Beginn meiner Laufbahn in eingeladen vom Königshaus nach Saudi-Arabien und habe dort mit einem der einflussreichsten Prinzen, der sehr schwer todkrank war, regelmäßig praktiziert. Und der war ja so wichtig und er saß vor mir und um ihn herum viele Ärzte und Berater und alles wurde mit Video überwacht und so weiter. Und dann habe ich so Auflockerung ein paar Körperübungen gemacht vor den Atemübungen. Er macht es mit und dann hat es mich am Kopf gejuckt und habe ich mich gekratzt und habe ich gesehen, dass er auch seinen Kopf berührt und sich auch kratzt. Und das heißt, er hat einfach alles mitmachen wollen. Und ich werde nie vergessen, dass mich so berührt. Ne? Da ist jemand so einflussreich, hat alles Geld der Welt, aber er hat sich in dem Moment einfach gesagt, jetzt bin ich der Lernende und ich mache einfach mal voll mit. Und das ist etwas, was natürlich aus dem der vermittelt das Beste rausholt. Du fühlst dich dann unglaublich verpflichtet, wirklich alles zu geben. Und für den oder diejenige, die es aufnimmt, glaube ich, ist es auch ein Geschenk. Weil nur wenn wir etwas 100% mal tun, wissen wir, ob es funktioniert. Und gerade beim Thema Achtsamkeit merke ich, das sind oft so drei Zweifel. Entweder denke ich, die Technik funktioniert nicht, oder ich kann es nicht, oder der Trainer ist nichts. Und dann mache ich nicht richtig mit, und nur weil ich nicht richtig mitmache, funktioniert es nicht. That's a problem.
Ja. Absolut.
Ja.
Jetzt mache ich diesen Podcast hier für reifere Jahrgänge.
Ja.
Und nicht wenige denken schon an Ende des Erwerbslebens oder sind sogar drin.
Ja.
Kann das eine Phase sein, die, gerade weil es eine Übergangsphase ist, in eine ganz große Veränderung für die meisten, die vielleicht sogar so ein Punkt ist, wo man damit beginnen könnte? Also ich habe, wenn es Zufälle gibt, dann war es einer, dass ich eben relativ kurz, nachdem ich aus dem Erwerbsleben raus bin, euch getroffen habe und mit dieser Technik begonnen habe. Erlebst du das öfter, dass das so Punkte sind?
Ich glaube, also entweder dann oder auch, weißt du, es gibt ja eine Phase im Leben, ich glaube für viele, wo wir das Gefühl haben, unsere Kräfte sind unendlich. Und dann merken wir, dass es schon mit Ende 30 oder 40 in der Testosteron-Level geht nach unten. Wir merken, sie sind eben endlich, wir brauchen mehr Erholung. Und ich habe ja gerade heute, das habe ich erzählt, abgegeben, mein zweites Buch, Lange gut leben. Da geht es um Langlebigkeit und irgendwann beginnen wir ja dann, unsere Energie viel bewusster zu managen und uns überlegen, wie kann ich irgendwie das Schöne am Leben noch weiter genießen, wie kann ich genügend Energie haben. Und in dieser Phase dann solche Techniken zu erlernen, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und ich habe mich ja intensiv damit befasst. Es gibt mittlerweile, Stefan, viele Hinweise, dass eben unsere Langlebigkeit sich erhöhen kann durch die Techniken. Beispielsweise, man hat gesehen, dass wenn wir Atemtechniken regelmäßig praktizieren, die Herzratenvariabilität sich erhöht. Und wir wissen ja heute, dass je näher wir dem Tod kommen, die Herzratenvariabilität sich reduziert. Also es ist ein Zeichen von einem blühenden Leben in uns. Anderes Beispiel. Wir wissen heute, dass die Telomere, ne, also am Ende der Chromosomen gibt es diese Schwänzchen, das sind die Telomere, die verkürzen sich mit fortlaufender Lebensdauer. Und man kann da auch erkennen, wann es dann halt eben dem Ende näher, wenn wir näher aufs Ende zukommen. Atemtechniken können helfen, dass dieser Rückgang der Telomere aufgehalten wird, können, oder sogar sich die Telomere wieder verlängern. Übrigens auch Ernährung, Bewegung spielt Studien eine wichtige Rolle. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, weißt du, natürlich geht die Zeit auf dieser Erde mal zu Ende, aber wir erleben ja auch immer wieder Momente der Zeitlosigkeit. Also wenn wir ganz präsent sind, dann kann ja ein Moment plötzlich sehr wertvoll werden. Und ich glaube, das ist ja das A und O fast von Lebensqualität. Und das können uns ja eben diese Atemtechniken auch ermöglichen. Und dann werden Begegnungen auch wieder viel intensiver.
Jetzt hast du schon auf das nächste Buch geschrieben, weil dieses, dein erstes, ich sage nochmal den Titel, Atmen, der Schlüssel zur erfolgreichen und gesunden Führung. Übrigens Bestseller beim Manager-Magazin in der Schweiz, war es, glaube ich, ganz vorne auf
der Nummer 1.
Bestsellerliste und in Deutschland auch. Und jetzt hast du schon angedeutet, das nächste Buch dreht sich um das lange Leben, Longevity. Machst du mit einem prominenten Kollegen.
Genau. Ich glaube halt, also Longevity ist ein Begriff, der wird auch ein bisschen kritisiert. Ne? Also wir müssen ja auch, es geht ja auch ums Loslassen im Leben. Wir dürfen ja nicht einfach nur festhalten an dem, was die Natur ja festgelegt hat, dass wir es loslassen müssen, eben das Leben. Und trotzdem hat uns die Natur ja auch so viel mitgegeben, dass, wenn wir es richtig nutzen, uns das Leben versüßen kann. Und ich glaube, so ein Dreiklang ist ganz wichtig. Ernährung, Bewegung. Unser Körper wurde dazu geschaffen, sich zu bewegen. Wir sitzen viel zu viel. Sitting is the new smoking.
Gerade wieder.
Ja, genau, schon wieder. Und dann halt eben mentale Gesundheit. Da gehört natürlich mit dazu Selbstmanagement, da gehören soziale Beziehungen dazu, da gehört Sinnhaftigkeit dazu. Und der Atem ist halt so ein Bindeglied zwischen all dem. Ja? Und auf meinem Lebensweg, gerade auch durch die Verletzung, die ich erlitten habe, wurde ja Bewegung sehr früh eingeschränkt und andererseits super wichtig. Ich mache seither jeden Morgen Stretches, habe dann eben auch Roland Liebscher-Bach kennengelernt, seine Frau, und praktiziere auch seine Stretches und wir haben zusammen jetzt dieses Buch geschrieben. Es ist mehr ein Teilen einfach von dem, was uns wichtig ist, mit anderen Menschen.
Und ich würde gerne enden mit einem Zitat aus dem jetzt schon vorliegenden Buch, wo es auch um Führung geht. Ja. Da schreibst du, wir brauchen im Business nicht nur Menschen, um schneller laufen zu können, sondern auch welche, um die Richtung immer wieder zu finden. Ja. Willst du das mal erläutern?
Absolut. Viele sagen ja, ne, die Welt hat sich noch nie so schnell verändert wie heute. Andere sagen, sie wird sich nie wieder so langsam verändern. Es ist einfach, wir sind alle am Rennen von Termin zu Termin. Und das macht ja eine Führungskraft heute auch aus. Wir müssen schnell sein, schnelle Entscheidungen treffen etc. Nur gerade um Entscheidungen zu treffen, brauchen wir eben diese Balance zwischen innerer Ruhe und Schnelligkeit. Und das zu vermitteln, glaube ich, das bringt dann diese Agilität wirklich. Und ich glaube, dass das Pendel schwingt halt gegen oft Ausrichtung Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit und dann fehlt ein wichtiger Teil. Ja.
Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kann ich wirklich nur empfehlen, das Buch lesen, wenn möglich Christoph Glaser begegnen. Und ich danke dir, weil ich auch jetzt wieder erlebe, wie bei der ersten Begegnung, du strahlst die Ruhe aus, von der du sprichst.
Ja, vielen Dank.
Und dann weiß ich, dass du durchaus ein Managerleben lebst und mit den Menschen, mit denen du arbeitest, aus eigener Erfahrung mitsprechen kannst und dann eben sehr, sehr überzeugend aus dem eigenen Erleben und Erlernten heraus agierst. Und das ist wunderschön und ich für mich ein großes Glück, dass wir uns begegnet sind. Ja. Ich danke dir dafür, hoffe, dass diese Episode viele Zuhörerinnen und Zuhörer findet und kann schon ankündigen, euer nächstes Buch wird hier auch Thema sein.
Ja, vielen Dank. Und du, danke Stefan für das Gespräch. Also ich muss sagen, du hast so eine tolle Art, ein Gespräch zu führen, so tiefgründig, reflektiert, hat Spaß gemacht. Und alles Gute an euch Zuhörer da draußen. Lebt lange und gut. Alles Gute.